Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, manchmal wird man nachts munter und weiß gar nicht genau, was los ist. Da muss man sich erst wieder zurechtfinden und orientieren. In meiner Predigt heute geht es um einen Mann, der aus dem Schlaf gerissen wurde, weil es klirrte und krachte. Aber es war kein Wasserglas, sondern etwas anderes machte Lärm, das er aus dem Schlaf aufschreckte. Wenn ich jetzt den Bibeltext lese, dann achtet einmal darauf, wann die Stelle kommt, wo er munter wird und warum. Diese biblische Begebenheit kann man in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Apostelgeschichte 16, von Vers 23 bis 34. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher vom Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Liebe Gemeinde, wie ist das mit dem Glücklichsein? Erst kürzlich konnte man wieder hören, wo die glücklichsten Menschen leben. Berlin war nicht unter den ersten Plätzen. Immer wieder einmal gibt es Umfragen nach Zufriedenheit und Glück, nach Lebensqualität und Sicherheit. In welcher Stadt, in welchem Land lebt man am glücklichsten? Vor allem die skandinavischen Länder spielen da offensichtlich eine Rolle, aber auch bestimmte Städte in Deutschland liegen ganz weit vorn. Ob der Gefängnisdirektor in Philippi ein glücklicher Mensch war und in einer glücklichen Stadt lebte, das wissen wir nicht, obwohl manches dafür spräche. Philippi war eine bedeutende Stadt in Griechenland, an einer wichtigen Handelsstraße gelegen. Die führte auf der einen Seite hinüber nach Kleinasien und verband andererseits die Stadt mit der Hauptstadt des Reiches, mit Rom. Viele Bürger Philippis genossen römische Privilegien. Es herrschte geradezu ein römisches Flair von Geschäftigkeit, Vielfalt und Wohlstand in dieser Stadt Philippi. Sie war zur Zeit der Apostel ein beliebter Altersruhesitz für römische Offiziere und Staatsbeamte. Altersruhesitz für römische Offiziere und Staatsbeamte. Die waren auf Tradition und Sicherheit bedacht. Und in dieser Stadt lebte man sicher. Die öffentliche Ordnung war gewährleistet, sie wurde von Gesetzen geschützt. Einer, der für diese Sicherheit einstand und Recht und Gesetz befolgte, war natürlich der Direktor des Stadtgefängnisses. In den verschiedenen Bibelübersetzungen wird er der Aufseher genannt oder der Gefängniswärter. Am besten gefällt mir, vielleicht weil er an die biblischen Geschichten aus Kindertagen erinnert, der Kerkermeister zu Philippi. Der hat einen krisensicheren Arbeitsplatz, sein Auskommen, eine Dienstwohnung. Er spielte eine wesentliche Rolle im öffentlichen Leben der Stadt. Was will man mehr? Abends konnte der Mann sich ruhig ins Bett legen, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Aber ob er dabei glücklich war, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass dieser römische Gefängniswärter neben Lydia, der Purpurhändlerin, zu den Gründungspersönlichkeiten der christlichen Gemeinde in Philippi zählte. Und Paulus, Silvanus, eben der Silas und Timotheus waren Zeit ihres Lebens mit dieser ersten europäischen Gemeinde fest verbunden. Aussagen im Philipperbrief und im ersten Thessalonicher Brief sprechen deutlich von dieser besonderen Beziehung der Apostel zu den Philippern. Das ist umso beachtlicher, weil Paulus, Silas, Timotheus und Lukas nach dem Bericht der Apostelgeschichte nur wenige Tage in der Stadt verbracht haben. Sie waren damals von Kleinasien im Hafen von Troas auf die Fähre nach Samothrake in Europa gestiegen und über Neapolis zu Fuß nach Philippi gewandert. In Philippi war Folgendes geschehen. Paulus und Silas waren von aufgebrachten Bürgern, von Geschäftsleuten, mit dem Vorwurf, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr, vor die Stadtoberen gebracht worden. Die Richter entschieden, sie öffentlich auspeitschen zu lassen und für eine Nacht in Sicherungsverwahrung zu nehmen. Das war die Stunde des Kerkermeisters. Er konnte beweisen, dass das Vertrauen, was man ihm entgegenbrachte, gerechtfertigt war. So tat er, was man ihm sagte. Unser Text zeigt, er tat mehr, als man ihm sagte. Er verwahrte Paulus und Silas nicht in irgendeiner, sondern in der innersten Zelle, Sicherheitstrakt also, und er legte ihnen Fußfesseln an, indem er ihre Füße in den Holzblock einschloss. Damit waren die vermeintlichen Unruhestifter sicher verwahrt, dem Gesetz war entsprochen, Recht und Ordnung waren wiederhergestellt, das Leben konnte wieder in den gewohnten Bahnen verlaufen. Jeder Mensch kennt das Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn Menschen das Gefühl haben, nicht mehr in Sicherheit leben zu können, macht das Angst. Es kann eine ganze Gesellschaft ruinieren. Denn Leben gelingt nur, wenn es regelbasiertes Miteinander gibt. Gerade heute merken wir, wie es auf dieser Welt zugeht, wenn jeder nur nach seinen eigenen Regeln leben will, wenn auf nichts mehr Verlass ist, wenn man nicht mehr verbindliche Richtlinien hat und dann lebensdienliche Grenzen überschritten werden. Da ist es meist nur ein kleiner Schritt zu Hass und Gewalt. Es gibt eine große Sehnsucht nach Sicherheit und Stabilität und das Versprechen von Ordnung und Sicherheit sorgt in Politik und Gesellschaft für hohe Umfragewerte. Aber auch im persönlichen Leben sind wir darauf angewiesen, dass auf die Arbeit der Wasserbetriebe und der Elektrizitätswerke und auf die Bahn und die Polizei Verlass ist. Ohne ein gewisses Maß an Verlässlichkeit würde unser Leben aus den gewohnten Bahnen geworfen. Was gibt Menschen Sicherheit? Zunächst, dass es Regeln menschlichen Zusammenlebens gibt, die von allen respektiert werden. dann kann man die Gewissheit haben, ein gewisses Maß an Kontrolle über das eigene Leben zu behalten. Zum Sicherheitsgefühl trägt auch bei, dass man von anderen geachtet und anerkannt wird. Denn so entsteht ein Raum der Freiheit zum Handeln. Halten wir fest, das Bedürfnis nach Sicherheit gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Deswegen ist es verständlich, dass die Verantwortlichen damals eingriffen und ein Zeichen setzten. Als die Apostel der Vorwurf traf, Unruhe und Unordnung zu verbreiten und anerkannte Regeln zu brechen. Darauf setzte es Stockhiebe und Gefängnis. Der Kerkermeister tat seine Pflicht und konnte sich beruhigt schlafen legen. Vermeintlich waren Ordnung und Sicherheit wiederhergestellt. Aber der Kerkermeister wiegte sich in falscher Sicherheit. Er verschläft den Lobgesang. Er hat nicht nur die Apostel verschlossen, sondern auch sein Ohr. Aber das Beben, das dann kommt, kann er nicht mehr überhören. Plötzlich um Mitternacht kracht es im Gebälk und die Festung gerät ins Wanken. Was war los? Die Erde bebte, die Gefängnismauern schwankten, Türen und Fesseln sprangen auf. Die Apostel waren eingesperrt worden, aber ihren Glauben und ihr Lob und ihre Lieder konnte niemand einsperren. Der Kerker war voller Gesang, die Mitgefangenen konnten es hören und auch Gott hat es gehört und zugunsten seiner Boten eingegriffen. Vielleicht ging es ihm gar nicht nur um die Apostel, sondern um den Kerkermeister und seine Familie. Der Kerkermeister nun war aber von der Situation völlig überfordert. Er schreckt aus dem Schlaf auf und will die Flucht ergreifen. Was für eine Ironie. Die Gefangenen sind alle noch da. Der Wärter hingegen will aus dem Leben fliehen und sich allem entziehen. Womöglich sieht er sich in seiner Aufgabe, auf die Gefangenen aufzupassen, gescheitert. Versagensängste kommen hoch. Die Vorstellung von dem, was andere von einem erwarten. Pass auf die Gefangenen auf, lass ja niemanden entfliehen. Die Vorstellung von dem, was andere von einem erwarten. Oder auch selbstproduzierter Erwartungsdruck. Ich muss die Bösewichter sogar noch in den Block sperren. Selbstproduzierter Erwartungsdruck verhindert eine angemessene Reaktion auf diese neue Situation. Erwartungsdruck. Hier zeigt sich nämlich, dass es mehr gibt als das Streben nach Sicherheit, das schlimmstenfalls nur dem egoistischen Selbsterhalt dient. Dass es mehr gibt, als dass man sich dem eigenen Erwartungsdruck oder dem anderen aussetzt. Offensichtlich kommen die Gefangenen mit dem Beben besser klar. Sie behalten die Kontrolle über ihre Situation und entscheiden sich dafür, vor Ort zu bleiben. Der Kerkermeister hingegen sieht nur Chaos, Verfall und ist am Ende. Das Bedürfnis nach Sicherheit reicht offensichtlich nicht aus, dass wir die Wirklichkeit meistern. Sicherheit ist wichtig. In sicheren Verhältnissen zu leben ist gut. Aber wichtiger ist es, nicht aufzugeben, wenn es unsicher wird. Wenn Veränderungen auf einen einstürzen. Zum Leben gehört es auch, sich auf Unsicherheiten einstellen zu können und mit Veränderungen zu rechnen. Gerade heute bekommen wir täglich vor Augen geführt, dass auf dieser Welt nichts sicher ist. Und es ist deswegen irrwitzig, jede Veränderung abzulehnen und es kann tragisch enden. Besser ist es, sich auf Veränderungen einzustellen und mit neuen Situationen klarzukommen. die Fähigkeit, auch großen Veränderungen mit Selbstwirksamkeit zu begegnen, die man heutzutage Resilienz nennt, kann nicht hoch genug geschätzt werden. Halten wir fest, zum menschlichen Leben gehört es, sich auf Veränderungen einstellen zu können. Unser Bibeltext zeigt übrigens auch einen Weg zur Resilienz auf. In ihrer scheinbar so sinnlosen und verdrießlichen Lage, ihre Möglichkeiten sind beschnitten und ihre Nacht ist finster. In dieser Situation stimmen die Apostel in das Lob Gottes ein. Ihre Füße sind verschlossen, ihr Mund ist es nicht. Und so kann auch das Gotteslob Fesseln sprengen. Sie wissen, Gott ist stärker als die Gefängnismauern. Gott ist da, er ist für uns da. Und wir wissen, er ist auch für den Kerkermeister da. Vielleicht rechneten die Apostel auch damit, dass Gott das, was Menschen tun, sie nämlich ins Gefängnis werfen, dass Gott das, was Menschen tun, in seinen Plan einbauen kann, sodass aus Bösem Gutes entsteht. Denn Paulus, der Geschlagene, der Gedemütigte, wird zum Segen für den Kerkermeister. Er ruft ihm zu, sich ja nichts Böses anzutun. Dieser Ruf ist ebenso laut wie das Beben. Er soll sich nichts Böses antun, weil auch Gott ihm doch nichts Böses will. Gott will Gutes, ja das Beste für diesen Mann. Er will, dass er lebt und gerettet wird. Gottes Ja zum Leben wird durch das Wort des Apostels hörbar. Nur das Ja zum Leben, das von Gott kommt, kann Sicherheit und Resilienz gewähren. Sicherheit ist wichtig, ebenso, dass man Unsicherheiten ertragen kann und mit Veränderungen klarkommt. Aber wirklich ist einem erst geholfen, wirklich gerettet aus den Gefängnissen der Welt, ist man erst, wenn Menschen das Ja Gottes hören und diesem Ja Vertrauen schenken und so zum Glauben finden. Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Fragt der Kerkermeister. Ihm wird bewusst, dass nicht nur die gefangen sind, die hinter dicken Gefängnismauern sitzen. Er selbst muss befreit werden. Und da reicht ein Erdbeben nicht aus. Andere versteckte Türen müssen sich öffnen, andere innere Fesseln müssen fallen. Er muss gerettet werden aus dem Gefängnis, in das er sich selbst eingeschlossen hat. Er darf frei werden von dem Wahn, Ordnung und Sicherheit seien alles. Und alles sei machbar. Er darf frei werden von dem Irrtum, das eigene Leben oder das Leben anderer beherrschen zu können. Und er braucht Rettung von dem Irrglauben, der Mensch müsse für seine Rettung etwas tun. Glaube an den Herrn Jesus ist deswegen die erfreulich knappe Antwort des Apostels, so wirst du und dein Haus gerettet. Die Formulierung Glaube an den Herrn Jesus ist bewusst gewählt. Paulus zeigt dem Kerkermeister damit auf, was Glaube an Jesus bedeutet, nämlich Jesus Herr sein zu lassen. Der Kerkermeister war den Aposteln zu Füßen gefallen. Ihr Herren, hatte er da zu ihnen gesagt, was muss ich tun? Ihr Herren, das klingt nun im Griechischen anders als in unserer Sprache. Wenn wir etwa sagen, meine Damen und Herren, dann ist uns, wenn wir ehrlich sind, die eigentliche Bedeutung dieser Ansprache gar nicht mehr bewusst. Anders zu Zeiten des Kerkermeisters. Er hätte einfach, wie es damals üblich gewesen wäre, ihr Männer sagen können. Ihr Männer, was soll ich tun? aber er formuliert ihr Herrn. Der Begriff des Herrn meinte nämlich mehr. Vor dem Herrn fiel man zu Boden. Man ließ ihn Herrscher sein über Denken und Tun. Mit dem Begriff des Herrn wurde zum Ausdruck gebracht, wer das Sagen hat, wem man sich unterordnete. Mit dem Hinweis auf den einen Herrn, auf Jesus, korrigiert Paulus den Kerkermeister. Er hebt ihn gewissermaßen vom Boden auf und zeigt ihm dem, vor dem er sich beugen und den er als Herrn anerkennen soll. Nicht der Kerkermeister selbst soll fortan Herr seines Lebens sein. Auch kein anderer Mensch soll dieses Recht haben. Nicht die Stadtoberen, nicht der Kaiser in Rom, auch nicht die Natur und erst recht nicht der Tod. Herr ist Jesus. Lass ihn deinen Herrn sein, so wirst du und dein Haus gerettet. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen. So haben wir gelesen. Er sagt ja dazu. Die Entscheidung für Jesus wird nicht auf die lange Bank geschoben. Denn nichts, was das Leben noch mit sich bringen mag, kann in Frage stellen, was in dieser Nacht geschehen ist. In derselben Nacht, in der er die Gefangenen eingeschlossen hatte, in der er ja aus dem Schlaf gerissen wurde und sich das Leben nehmen wollte, in dieser Nacht, in der er der Macht der Liebe Gottes begegnete und den Weg der Rettung gezeigt bekam. Entscheidungen fallen immer in einer Stunde, in einem Augenblick. Entscheidungen werden schnell getroffen. Was aus einmal getroffenen Entscheidungen folgt, das braucht dann Zeit und muss wachsen. Vielleicht fragen wir auch, warum die Angehörigen und Angestellten einfach mit dabei sind. Das kann man getrost in Frage stellen, weil wir als moderne Menschen auf die jeweils eigene und eigenverantwortliche Entscheidung des Einzelnen Wert legen. Wir sind aus guten Gründen davon überzeugt, dass keiner für einen anderen glauben kann und getauft werden kann. Vielleicht geht die Erzählabsicht aber gar nicht in diese Richtung. Vielleicht bekommen wir hier nur vor Augen geführt, dass die Entscheidung eines Menschen, die Entscheidung eines einzelnen Menschen, immer Auswirkungen auf seine Umgebung haben wird und haben muss. Mit dem Glauben geht es immer auch um das, was aus dem Glauben folgt, für die, die um uns herum sind. Rettung wirkt sich immer auf andere aus. Niemand bleibt dabei und für sich. Hier sind die Folgen der Entscheidung für Jesus offensichtlich. Der Kerkermeister wendet sich dem Nächsten zu. Seine Familie ist betroffen, die Angestellten sind gesegnet und er nimmt die Apostel zu sich und reinigt ihre Wunden und deckt ihnen den Tisch. Ihr, der gerade noch schlief und sich umbringen wollte, dient dem Nächsten. Es macht einem richtig Freude, zu sehen, wozu der Glaube einen Menschen befähigt und anleitet. Der Kerkermeister wird zum Segen für andere, er wirkt zum Segen für seine Umgebung. Auch wenn wir nicht wissen, was aus ihm und seiner Familie wurde, man kann sicher sein, dass er weiter Gutes bewirkt hat. Damit verbreitet sich nicht nur das Gute, sondern auch Freude. Es macht Freude, anderen beizustehen und kleine und große Hilfe anzubieten. Vergessen wir das nie. Deswegen ist in unserem Text abschließend davon die Rede. Er freute sich mit seinem ganzen Hause. Heißt, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Alle freuen sich. Man kann sich mit dem Kerkermeister freuen, für ihn, über ihn. Von der Freude ist in der Bibel an vielen Stellen die Rede. Der Glaube an Gott und die Freude des Menschen über Gott und an dem Leben, das er schenkt, das gehört für die Bibel einfach zusammen. Doch Lukas verwendet hier einen Begriff für die Freude, der im Neuen Testament nur selten vorkommt. Also, von der Freude ist immer wieder die Rede im Neuen Testament, in der ganzen Bibel. Aber hier ist ein Wort, was ganz selten nur verwendet wird. Denn im Griechischen gibt es viele Worte für Freude. Gerade 10-mal, vor allen Dingen im Petrusbrief, wird dieses Wort verwendet. Und es beschreibt dort die Freude der Erlösten bei der Wiederkunft Jesu. Mit diesem Wort wird hier die Freude des Kerkermeisters und seiner Familie beschrieben. Man kann das schwer übersetzen, wie wir im Deutschen ja überhaupt wenig Begriffe für Freude haben. Die Worte, die uns über das Wort Freude hinaus einfallen mögen, klingen alle irgendwie verstaubt und sie werden im gegenwärtigen Sprachgebrauch auch kaum verwendet. Das Wort Wonne zum Beispiel oder Jauchzen. Und bei Umschreibungen zum Beispiel wie unaussprechliche und herrliche Freude, da weiß man gar nicht so recht, was das eigentlich sein soll. Am meisten können wir wohl mit dem Begriff Jubeln anfangen. Man könnte von grenzenlosem Jubel sprechen. Ein starker Ausdruck dafür, sich zu freuen, ist gefragt. Habt ihr einen Begriff? Die Volksbibel, die sonst nicht zimperlich ist mit ihren Umschreibungen, formuliert folgendermaßen: Er und seine Leute waren total froh. Ich würde so sagen, ihnen wird schlagartig bewusst, was für ein Glück sie gehabt haben. Sie lachen und weinen zugleich vor lauter Freude. So ähnlich beschreibt Lukas jedenfalls hier die Freude des geretteten Kerkermeisters, weil er zum Glauben an Gott fand. Zum Glauben an Gott finden. Das steht am guten Ende dieser Begebenheit. Wenn man diese Aussage mit der kurzen Aussage der Missionspredigt des Paulus vergleicht, fällt ein Unterschied auf. Denn Paulus hatte vom Glauben an den Herrn Jesus gesprochen. Nun sehen wir, dass der Glaube an den Herrn Jesus der Glaube an Gott ist. Das ist, auch theologisch gesprochen, für das Verständnis unseres Glaubens entscheidend. Der Gottesglaube wird durch den Jesusglauben erklärt und näher bestimmt. Damals war das ein ungewohnter Gedanke und er kann auch uns immer wieder neu zu denken geben. Wenn wir damit nämlich ernst machen, dass der Glaube an Gott und der Glaube an den Herrn Jesus in einem Atemzug zu nennen ist, dann finden unsere Aussagen über Gott, unser Nachdenken über Gott, unsere Bilder über Gott, ihren Anhalt und ihre Grenze in Jesus Christus. Alles andere, was Menschen sich über Gott ausdenken mögen, und wenn es noch so gut klingt, tut da nichts zur Sache. Unser Glaube an Gott ist der Glaube an den Herrn Jesus. Die Begebenheit um den Kerkermeister von Philippi hier in Apostelgeschichte 16 ist eine Illustration dessen, was es heißt, an den Herrn Jesus und so an Gott zu glauben. Erstens, der rettende Glaube gilt mit allem, was aus ihm folgen mag, denen, die Sehnsucht nach Sicherheit haben. Es ist schön, sicher zu sein und in sicheren Verhältnissen zu leben. In der Zuwendung zum Nächsten sollten wir das ernst nehmen. Gerettete können darum Sorge tragen, dass Menschen Geborgenheit erleben und sich sicher fühlen. Zweitens, der rettende Glaube gilt mit allem, was aus ihm folgen mag, denen, die mit Veränderungen klarkommen müssen. Es ist schön, wenn man mit Veränderungen klarkommt. Gerade in unsicheren Zeiten können Gerettete ermutigen und mit gutem Beispiel vorangehen, wenn es darum geht, vor Veränderungen nicht zu fliehen. Auch ungewohnte und neue Situationen können im Glauben bewältigt werden. Und zu guter Letzt, der rettende Glaube macht Menschen in der Zuwendung zum Nächsten zu frohen Menschen. Es ist schön, gerettet zu sein. Gerettete Menschen können sich glücklich schätzen. Und manchmal jubeln und jauchzen sie auch. Noch ist die Freude keine Reidefreude, unser Glück kein ungetrübtes Glück. Aber auch wenn die Freude um Veränderungen weiß und Belastungen standhalten muss, wenn sie Leid erfährt und sich doch nicht aus der Ruhe zu lassen gedenkt, auch wenn sie getrübte Freude ist, ist sie doch Freude. Wie auch angefochtenes Glück, Glück bleibt. Der Kerkermeister durfte das erleben. Du und ich, wir dürfen das auch. Amen.